geistliche Dimension. Diese Serie wird dich wahrscheinlich, kann dich relativ herausfordern. Es ist ein bisschen bei dieser geistlichen Dimension wie mit Mathematik. Wer von euch liebt Mathematik? So halb ein bisschen? Naja, Mathematik, Moritz, du, also wenn du nicht Mathematik liegst, dann weiß ich auch nicht. Also mit Mathematik ist es so, du kannst es verstehen oder auch nicht. Aber du kannst nicht sagen, das gibt's nicht. Obwohl Mathematik eigentlich nichts Greifbares ist. Also wenn ich dir sage, 2 plus 2 ist 4, dann kannst du das ja nicht anfassen. Also es ist irgendwie nicht real, nicht physisch, aber die Auswirkung dessen, wenn ich anfange, Mathematik zu gebrauchen, ist, definiert alles. Und unser ganzes Leben ist Mathematik, auch wenn du es nicht verstehst. Leider hat dich niemand gefragt. Es ist einfach so. Und du kannst Mathematik verstehen oder auch nicht. Du kannst es glauben, aber du kannst nicht sagen, gibt's nicht. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal gesagt hat, Herr Lehrer, Mathe ist blöd, gibt's nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Mit der geistlichen Dimension ist es sehr ähnlich. Du kannst es verstehen oder auch nicht. Du kannst es verstehen, du kannst es glauben, ohne zu verstehen, jedes Detail, aber du kannst nicht verstehen, ohne zu glauben. Das ist der Unterschied. Und die geistliche Dimension, die geistliche, dieser unsichtbare Bereich, der ist so real. Alles, was wir leben, hängt damit zusammen, ob du es glaubst, ob du es verstehst oder nicht. Und ich möchte mal eure Hände sehen, und zwar gib mir mal mit deinen Händen ein Feedback im Sinne von, wie weit, ganz subjektiv, wie empfindest du deinen Horizont, dein Verständnis von dieser geistlichen Dimension? Und so wäre, gibt's nicht. Glaube ich nicht, verstehe ich nicht, gibt's nicht. Und so wäre, ey, ich bin der Ultra-Checker, die ganze Bibel, alles, was da drin steht, habe ich voll verstanden, ist überhaupt kein Thema. Wo stehst du so dazwischen? Einfach ganz subjektiv, zeig mir mal eure Hände. Auch online kann ich zwar nicht sehen, aber kann es gerne mitmachen. Okay. Okay, also die meisten eher so ein bisschen Medium, so. Mein Papa war heute Morgen so da gestanden, so. Der ist doch 86 Jahre, der darf das. Aber die meisten sind so irgendwie so, ne? Das heißt, ja, ist irgendwie real, aber so wirklich checken tun wir es nicht. Falls, und ich glaube, das wird der Fall sein, du Fragen hast heute nach der Predigt, während der Predigt oder die nächsten Wochen, wir bieten dir ein Deep Talk an. Nicht heute, sondern in 2 Wochen hast du die Möglichkeit, all deine Fragen aufzuschreiben und nach dem Gottesdienst, nach dem Mittagessen um 14 Uhr zu mir ins Büro zu kommen mit dem Dirk und mit der Joanne und nochmal das zu vertiefen, nochmal nachzufragen, nochmal reinzugehen in die Bibel. Und all man nennt es auch tiefer tauchen, also würde ich nochmal so, okay, das will ich nochmal anschauen, das habe ich nicht verstanden. Nutz diese Möglichkeit, um all deine Fragen dir aufzuschreiben und bring deine Bibel mit. Bring dir Notizenmöglichkeiten mit, weil mir ist es wichtig, dass du selbst in deiner Bibel mitliest. Nicht nur am Screen, natürlich haben wir es am Screen. Aber ich sage dir, es ist was anderes, wenn du in deiner Bibel liest und dir markierst und plötzlich Zusammenhänge sich ergeben. Ich habe euch ein Statement mitgebracht und dieses Statement, bevor ich es euch zeige, möchte ich sagen, vor circa 20 Jahren hat mich dieses Statement, habe ich das gehört, und es hat mich sehr nicht mehr losgelassen, es hat mich auf eine Art fasziniert und auf eine andere Art hat es mich aber auch gestört und ich habe gemerkt, irgendwas passt nicht. Und ich gebe dir jetzt gleich 2-3 Minuten Zeit, darüber nachzudenken und vielleicht dann auch mit deinem Nachbarn darüber dich auszutauschen, was ist so der Aspekt, der irgendwie faszinierend ist und was findest du, ist auch irgendwie etwas, was komisch ist oder nicht passt. Dieses Statement ist zuerst auf Englisch, weil ich es auf Englisch damals gehört habe. Das heißt, if you see the invisible, you can do the impossible. Auf Deutsch, wenn du das Unsichtbare siehst, kannst du das Unmögliche tun. Denk mal drüber nach. Was ist der Bereich, der irgendwie faszinierend ist? Und was ist der Bereich, der irgendwie auch komisch ist dabei? Mach dir mal Gedanken. Und wenn du möchtest und deinen Nachbarn kennst, dann tauscht euch darüber kurz aus. merke, das muss erstmal ein bisschen sacken. Also ich sage euch, was ich an dieser Aussage faszinierend fand und was ich aber auch komisch fand. Und zwar, faszinierend fand ich, weil ich gemerkt habe, ja, da ist eine Wahrheit drin. Ist nicht einfach nur irgend so ein Satz, sondern da steckt Wahrheit drin in diesem Satz. Da gibt es eine Realität, eine Wirklichkeit dahinter. Was mich aber irgendwie gestört hat und was ich ungesund fand, war der Aspekt, ja, wenn ich beginne, dieses Unsichtbare zu sehen und diese geistliche Dimension klar zu sehen, dann bekomme ich in die Lage, dass ich dann tun kann. Das Unmögliche, Wunder. Und weil ich bin ja mit Christus verbunden und Christus ist an mir, also bin ich ja eigentlich wie Gott. Und kann ich anfangen, rumzuprophezeien und proklamieren und rumzubefehlen und so, wie ich gerade will. Und ich kann das Unmögliche tun. Und es hat mich irgendwie gestört, weil es nicht darum geht, dass ich Gott bin oder werde wie Gott. Es gibt einen ganz großen Unterschied. Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Jesus lebt in mir, vollkommen klar, aber ich bin nicht Gott. Und das hat mich irgendwie gestört. Und es hat, da wo das so gepredigt wurde, von dieser theologischen Richtung her, hat es häufig, oder eigentlich habe ich es beobachtet, zu einem geistlichen Hochmut geführt. Diese Wahrheit, dass Christus in uns ist, und dass alle Dinge möglich sind für den, der glaubt. Ja, das ist Wahrheit. Aber es hat dieses Denken, dann kann ich derjenige sein, der Wunder tut und das Unmögliche tut, hat zu einem geistlichen Hochmut geführt, der letztendlich zum Fall geführt hat, weil Hochmut kommt vor dem Fall. Und das habe ich irgendwie gespürt, auch wenn ich es noch nicht in der Tiefe verstanden habe. Und deswegen habe ich so in der Vorbereitung für mich diesen Satz wieder hergenommen und ihn für mich neu definiert oder weiterentwickelt. Und meine Weiterentwicklung von diesem Satz heißt folgendermaßen: If you see the invisible, God can use you to do the impossible. Also auf Deutsch, wenn du das Unsichtbare siehst, dann kann Gott anfangen, dich zu gebrauchen, um das Unmögliche in deinem Leben und durch dein Leben zu tun. Aber es ist Gott, der das tut. Und du bist nur ein Werkzeug, ein Gefäß. Du bist nicht Gott, ich bin nicht Gott, aber er kann es tun. Und wenn wir beginnen, diese geistige Dimension zu sehen und wahrzunehmen, Jesus hat gesagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und das gilt auch für uns. Die Frage ist, was sehen wir? Oder sehen wir überhaupt diese geistliche, unsichtbare Dimension? Bei Babys ist es ja so, habe ich gehört, die sehen am Anfang alles nur auf dem Kopf. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man ein Baby mal gefragt hat. Sag mal, siehst du jetzt schon richtig rum oder siehst du noch falsch rum? So ein fünf Wochen altes Baby. Keine Ahnung, wie die das rausgefunden haben, aber das sagt man so. Und mit der Zeit, am Anfang schielen die auch noch so quer durch. Und am Anfang schärft sich erst dieser Blick und diese Sicht und wird klarer erst mit den Wochen und Monaten. In unserem geistigen Leben ist es eigentlich ganz genauso. Deswegen, wie scharf ist dein Blick, deine Sicht von diesem übernatürlichen, geistlichen, von dieser unsichtbaren Dimension? Ist vielleicht wie so ein Bild hier, das du hast, das sehr verpixelt ist. Unscharf. Man erkennt schon so ein paar Formen und ein paar Farben und Schattierungen. Und vielleicht geht es dir so, wenn du die Bibel liest und wenn du über geistliche Dimensionen dich austauscht. Es ist so unscharf und ja, irgendwie da und real, aber wirklich sehen und checken tue ich es nicht. Und wenn wir uns aber anfangen, damit zu beschäftigen, dann kommen mehr und mehr Teilchen und Pixel zusammen und das Bild wird klarer mit der Zeit, es wird schärfer und plötzlich beginnst du die Bibel anders zu lesen, Zusammenhänge, größere Zusammenhänge ganz anders zu verstehen und dadurch ergeben sich Antworten auf Fragen, die du gesucht hast. Aber es ist halt nicht nur 2 plus 2 ist 4, sondern es braucht einen Prozess, des Sehenlernens und dieser Geist, diese geistliche Dimension wahrnehmen zu können. Und da haben wir natürlich eine Challenge. Unsere Challenge als moderne, westlich aufgeklärte, vernünftige Menschen ist genau diese Challenge mit unserem Mindset, mit unserem Weltbild. Das passt nicht so zusammen mit dieser geistlichen Dimension. Und je nachdem, wie lange du schon gläubig bist oder aus welcher christlichen Prägung du kommst, reagierst du ganz unterschiedlich darauf. Wenn du gar kein aus einer frommen Prägung kommst, dann kriegst du es vielleicht irgendwie mit aus, ja, irgendwie es gibt da so Okkultismus und irgendwie so komisches Zeugs und Voodoo, aber damit habe ich nichts zu tun. Aber vielleicht kommst du aus einer christlichen Prägung, so das charismatisch-pfingstlerische, die ganz stark so die Betonung legen auf das Übernatürliche und der Heilige Geist und Zungengebet und Leute fallen um und haben Kraft und zittern und alles Mögliche. So wow, Holy Spirit, Pentecostal, Charismatic, Boom, Shakala. Mega. Vielleicht kommst du eher so aus dem konservativ-pietistischen, evangelikalen Hintergrund. Das war dann eher so, okay, was die Charismatiker und Pfingstler da machen, ist irgendwie seltsam. Ja, alles so ein bisschen erlebnis- und erfahrungsorientiert und ich spüre ein Kribbeln im Bauch, aber irgendwie, sie verlassen vielleicht hier die Grundlage des Wortes Gottes. Und diese Kritik ist auch nicht unberechtigt. Weil wenn wir nur dem Erlebnis und dem Kribbeln und der Kraft und den Wundern hinterherrennen, dann sind wir sehr leicht zu verführen. Weil der Teufel macht auch Wunder. Es gibt falsche Propheten, die Sachen erzählen. Online noch dazu. Und der Teufel hat auch, kann dir auch Kraftwirkungen zeigen und spüren lassen. Wenn wir nur auf die Kraftwirkung und die Wunder schauen, sind wir leicht verführbar, wenn wir die Grundlage des Wortes Gottes verlieren. Aber wenn du nur versuchst, durch dein rationales Denken aus dem Wort Gottes heraus zu verstehen und alles ablehnst, was du nicht verstehst, bist du auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen und kommst auch nicht weiter. Deswegen versuchen wir, diese Mitte zu treffen. Wir wollen uns in dieser Serie, und ich werde euch heute mit reinnehmen, deswegen bringt eure Bibel mit, lasst uns da lesen. Ich möchte, dass ihr in eurer Bibel lest und Dinge in eurer Bibel seht und nicht nur von mir hört, was ich denke, weil auch meine Erkenntnis ist Stückwerk, ist nicht vollkommen. Alles, was ich euch jetzt erzählen werde, wo ich die letzten Wochen studiert und recherchiert habe, was mich fasziniert hat. Auch das ist Stückwerk und nicht absolute Wahrheit. Aber mir hat es geholfen, meine Sicht von vielleicht so auf so zu erweitern. Und es hat jetzt schon bei mir viel verändert, wie ich denke, wie ich bete, wie ich sehe, wie ich mit Gott kommuniziere, hat sich jetzt schon die letzten Wochen total verändert. Und ich bin so gespannt, was das auch Auswirkungen, welche Auswirkungen das haben wird. Von daher, egal aus welcher Prägung du kommst, die Challenge ist, einzutauchen in das Weltbild der Autoren des Alten Testaments und ihren Standpunkt einzunehmen und aus ihrer Perspektive die Texte, die wir gleich anschauen werden, ja, heute und die nächsten Wochen zu betrachten. Und du wirst sehen, es plötzlich macht es Sinn. Und plötzlich wird das Bild klarer. Und mir ging es so, ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Ich weiß noch, an dem Montag vor Ostern, irgendwie langen Tag hier im Office, Montag 10 Stunden, 11 Stunden und dann komme ich heim um 9:30 und dann lese ich noch von 10 bis nachts um 2 Uhr in der Bibel, weil ich konnte nicht aufhören. Es hat mich so mit reingenommen. Ich habe begonnen, Dinge zu sehen, die mich so begeistert haben. Und diesen Funken, diesen Hunger nach dem Wort Gottes, den möchte ich dir mitgeben. Das war jetzt die Einleitung. Jetzt fangen wir an. Der erste Gedanke ist, und der hört sich schon sehr komisch an, Gott und seine Familien. Also, wenn du deine Bibel da hast, schlag sie mit mir auf. Und zwar im Hiob. Hiob ist an sich schon ein schwer zu verstehendes Buch. Vollkommen. Aber lass uns mal etwas herausgreifen, was Gott zu Hiob sagt. Hiob hadert mit Gott über das Leid, das er erlebt. Und Gott begegnet ihm und er sagt Folgendes im Hiob Kapitel 38, Vers 4 bis 7. Er sagt hier, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottes Söhne. Jetzt denkst du vielleicht so, hä? Ich dachte, Gott hat nur einen Sohn, Jesus Christus. Wieso steht jetzt hier, jauchzten und jubelten alle Gottes Söhne? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, so typische Kindergottesdienstfrage, was war eigentlich, bevor Gott Adam und Eva geschaffen hat? Was war eigentlich, bevor Gott diesen Planeten Erde geschaffen hat? Gab es da auch schon eine Welt? Gab es da auch schon andere Wesen? Und Gott sagt hier, Hiob, wo warst du, als ich die Erde geschaffen habe? Wo warst du, als die Morgensterne jauchzten und alle Gottessöhne mir zubejubelten, als ich die Erde geschaffen habe? Das heißt, im Englischen heißt es hier auch, and all the sons of God shouted for joy. Wahrscheinlich gibt es hier Geschöpfe, die beobachtet haben und dabei waren, wie Gott Adam und Eva dieses Planeten hier geschaffen hat. Also welches Wort steht denn hier? Und deswegen möchte ich oder dir diesen Tipp mitgeben, fang an mit Bible Hub zu arbeiten. Da kannst du in den Vers reingehen und siehst, welches Wort da drin steht. Lass uns da mal reingehen, Bible Hub. Hiob 38,7. Im Hebräischen liest man von rechts nach links, deswegen liest sich's ein bisschen komisch. Aber hier steht, when sang together the stars morning, shouted for joy, all the sons of God, hier steht Bene Elohim. Bene Elohim, die Söhne, und es steht in der Mehrzahl, die Söhne Gottes jubelten vor Freude. In manchen Bibeln wird das mit Engel übersetzt, ist aber nicht die richtige Übersetzung, weil Engel ist etwas anderes. Da spreche ich wann anders nochmal drüber. Das hebräische Wort für Engel ist eigentlich Ma'alak. Und hier steht aber Sons of Elohim. Bene Elohim. Elohim, dieser Name, dieser Begriff wird uns noch mehr begleiten in den nächsten Wochen. Elohim ist hier nicht der Name für Gott, Jahwe. Elohim ist in der Einzahl der Name für den einzigen Schöpfer Gott, Jahwe, der sich im Alten Testament als Jahwe vorstellt. Aber Elohim ist auch der Begriff für geistliche Wesen, übernatürliche Geschöpfe Gottes. Und anscheinend hat Gott hier Kosmos oder eine Welt, einen Bereich geschaffen, in dem diese Elohim existieren. Diese Söhne Gottes, wie sie genannt werden. Ich mag auch diesen Begriff Söhne, weil es gibt uns dieses Bild von Familie, von einem Haushalt. Dieser Begriff Haushalt ist in der antiken Denkweise im Kontext von Herrschenden sehr geläufig. Zum Beispiel Pharao bedeutet großer Haushalt. Das ist das Wort Pharao in dem Ägyptischen, der Pharao. Und die Idee war, dass der Herrscher mit seinem Haushalt, mit seinen Söhnen und auch den angestellten Dienern, die zu seinem Haushalt gehören, aber es gibt einen Unterschied zwischen den Söhnen und den Dienern, aber mit diesem Haushalt regiert er sein Reich. Und der biblische Autor greift dieses Bild auf und sagt, da gibt es auch einen Haushalt, eine Familie, mit der Gott regiert in dieser geistlichen Dimension, in diesem geistlichen Bereich. Lass uns eine andere abgefahrene Stelle anschauen, und zwar Psalm 82. Und wir werden nochmal die nächsten Wochen zu diesem Psalm zurückkommen, weil der ist auch höchst faszinierend, aber ich kann darauf jetzt nicht eingehen, aber einen Punkt greife ich raus. Lies mal Psalm 82, Vers 1. Da heißt es hier in der Luther-Übersetzung, Gott steht in der Gottesgemeinde und ist Richter unter den Göttern. Auch wieder hier die Mehrzahl, auch im Englischen, among the gods. Jetzt denkst du, ja wie, ich dachte, es gibt nur einen Gott, Jahwe. Ja, das ist richtig, aber vielleicht gibt es, oder wahrscheinlich gibt es andere Elohim. Lass uns wieder in Bible Hub gehen. Was steht hier, welches Wort steht hier? A Psalm of Ephesus, God takes his stand, das heißt, Elohim kommt zweimal vor. Einmal in der Einzahl und einmal in der Mehrzahl. Im Hebräischen ist genau das gleiche Wort Elohim. Das heißt, man muss das Wort Elohim, ob es in der Einzahl bedeutet oder die Mehrzahl bedeutet, im Kontext sehen. Und beim ersten Kontext sehen wir, es ist Einzahl. Und das zweite Mal, among of the divine, in the congregation of the divine, among the gods. Mehrzahl. Ich weiß nicht, ob dich solche theologischen Feinheiten interessieren, aber dahinter steckt eine faszinierende Realität, die wir entdecken können. Und zwar, Elohim ist wie ein Überbegriff für diese Geschöpfe und auch für den Schöpfer in dieser geistlichen Dimension. Das sind die Elohim. Gott, Jahwe Gott, ist auch ein Elohim. Aber er ist nicht einer von vielen. Es ist kein Polytheismus, kein Pantheon, wo jeder so sich irgendwie Gottheiten hat, sondern Jahwe, wie er sich im Alten Testament vorstellt, ist der Schöpfergott von allem. Er ist der Elohim der Elohim. Er ist der übergeordnete Schöpfer. Niemand ist ihm gleich. Es gibt andere Psalmen, wo es heißt, Gott, wer ist dir gleich unter den Göttern? Niemand ist dir gleich. Du bist der einzig Erhabene, der Schöpfer aller Dinge. Das ist der Unterschied bei Elohim in der Einzahl oder in der Mehrzahl. In dem gleichen Psalm gehen wir einen Vers weiter und hier wird dieser Unterschied auch nochmal sichtbar. Und Vers 6 heißt es, und zwar Gott spricht hier, da gibt es so eine Art Versammlung dieser Elohim, dieser Söhne Gottes. Und Gott spricht hier zu ihnen und sagt, also Jahwe Gott spricht, wohl hab ich gesagt, ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten. Im Englischen, you are gods, you are all sons of the Most High. Und hier gehen wir auch wieder in den Bible-Hub rein und schauen. Hier ist wieder das Wort of the most children of the most high gods, ist wieder Elohim. Ich hoffe, ihr könnt es sehen von da hinten, aber ihr könnt online auch selber nochmal nachschauen. Gods, Elohim, Plural. Und dann sons of the most high, da steht Elyon. Elyon. Und das ist der Schöpfer Gott, der sich dann auch als Jahwe vorstellt. Er ist der Elohim, der Oberste, niemand ist ihm gleich. Das heißt, ja, es gibt viele Arten von Elohim, aber es gibt nur einen Schöpfer dieser Elohim, der auch ein geistliches Wesen ist, der auch, und geistlich heißt nicht physisch, materiell von diesem Schöpfungs, physischen Sachen, sondern von dieser geistlichen Bereich. Das ist Elohim. Und Jahwe, Elyon, ist dieser Einzige. Niemand ist ihm gleich. Aber er hat andere Wesen geschaffen. Deswegen, die biblischen Autoren, die das biblische Mindset der Autoren des Alten Testamentes, die haben diese, für die war das klar. Da gibt es Elohim, die geistliche Wesen gibt, aber es gibt einen Schöpfergott. Deswegen Gott und seine Familien, die himmlische mit den Elohim und die irdische. Das sind wir. Diese Aussage, wie im Himmel, so auf Erden, kennen wir aus dem Vaterunser-Gebet. Kommt aber nicht erst im Neuen Testament vor, sondern wie im Himmel, so auf Erden, beginnt eigentlich schon in Genesis 1. Und die Idee Gottes ist, er kreiert, er schafft einen Bereich, eine Welt. Und dann schafft er uns Menschen und möchte, dass wir in seinem Ebenbild, er schafft uns im Ebenbild von sich selbst und möchte uns diese Schöpfung anvertrauen, damit wir in seinem Wesen, in seiner Art, in seiner Ebenbildlichkeit, so wie er es machen würde, sollen wir die Schöpfung, über die Schöpfung herrschen und regieren. Wir tragen sein Bild. Wir sind nach seiner Art geschaffen, um seinen Willen auf dieser Schöpfung auszuführen. Und das Gleiche gilt für diesen anderen Bereich der Schöpfung, für diese geistliche Dimension und für die Elohim. Auch die Elohim sind auf eine gewisse Art Ebenbilder Gottes. Und auch Gott, es ist wie so ein Haushalt, eine andere Art Familie, mit der Gott diesen Bereich regieren möchte, damit sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Und diese beiden Bereiche sind von Anfang an miteinander verknüpft. Obwohl sie getrennt sind, sind sie dennoch miteinander verknüpft. Lass uns mal in den 1. Mose hineingehen. 1. Mose 1, die Schöpfung. Gott sagt im 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, die Erde, die Vögel etc. Hier steht, lasst uns, Plural. Und ich habe immer gedacht, ja klar, die Dreieinigkeit. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, auf geht's, lasst uns Menschen machen. Bis ich vor einigen Wochen gecheckt habe, ha, nee, das ist gar nicht so. Die biblischen Autoren im Alten Testament sprechen hier nicht im Kontext der Dreieinigkeit, sondern im Kontext dieser Elohim. Vielleicht könnt ihr es euch so vorstellen, wie wenn, anders gesagt kurz. Es geht nämlich dann weiter im Singular. Vers 27, nachdem am Anfang der Plural steht, lasst uns Menschen machen, steht dann hier im Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, schuf er ihn. Da steht es Singular. Deswegen macht auch hier die Dreieinigkeit keinen Sinn. Das bedeutet, Gott hat wie so seine, wie wir es vorhin gelesen haben, seine Congregation of Elohim gehabt. Und er hat gesagt, hey komm, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt lasst uns Menschen machen. Aber nicht diese geschaffenen Elohim waren schöpferisch, sondern er allein ist der Schöpfer. Das ist wie wenn du dir vorstellst, du hast deine Kumpels bei dir und sagst, hey Jungs, lass uns heute Abend Pizza machen. Super Idee, ich mache Pizza heute Abend für uns alle. Dann sagst du auch, lass uns Pizza machen, aber du machst es. Und so muss es gewesen sein. Gott sagt, lass uns Menschen machen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Aber er ist der Schöpfer. Er allein. Im 1. Mose 2 wird es zusammengefasst, im ersten Vers, da heißt es, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Hast du schon überlegt, was das Heer ist? Im Englischen, all the hosts of them. Host heißt ja auch Gastgeber, aber es heißt auch Heerscharen. Die himmlischen Heerscharen, the heavenly hosts. Wer sind diese Teile? Lass uns wieder in Bible Hub reingehen. Da heißt es hier eben auch, thus were finished the heavens. Interessant, hier steht die Plural, nicht der Himmel. Also hier dieser Himmel hier, dieses Himmelsgewölbe, unser Kosmos, sondern die Himmel. Und dazu gehört auch dieser geistliche Bereich, diese andere Art von Welt. Und die Erde and all the hosts of them. In der internationalen Übersetzung heißt es their hosts, also die dazugehörigen Bewohner zu diesen Bereichen jeweils waren abgeschlossen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann, aus einem Clip von Bible Project, die solche abgefahrenen, abstrakten Themen irgendwie sehr einfach und optisch, grafisch darstellen. Da gibt es diese beiden Bereiche, so übereinander. Der unsichtbare, geistliche Bereich mit all den Elohim und in der Mitte Gott, der Elohim, der Elohim, der Elion, Jahwe Gott, der Schöpfer von allem. Und alles ist ihm untergeordnet. Und da gibt es die Welt, die physische, der physische Bereich, die Schöpfung, wie wir sie kennen. Und diese Bereiche sind aber nicht einfach getrennt, sondern sie überlappen sich. Und sie interagieren miteinander. Und wo ist diese Überlappung? Ihr seht es hier angedeutet, im Garten Eden. Das war der Ort, wo diese beiden Welten sich überlappt haben, zusammengekommen sind. Und vielleicht war das dir noch nie so bewusst, aber diese ganze Schöpfung war nicht Eden. Die ganze Schöpfung war gut. Gott hat immer wieder gesagt, es war gut, nach jedem Tag, aber es war nicht perfekt. Der Garten Eden, der war perfekt. Lass dieses Bild nochmal da. Und Gott hat den Menschen den Auftrag gegeben, von Eden aus die ganze Schöpfung so zu regieren, damit diese ganze Schöpfung wie Eden wird. Deswegen der Garten Eden, der Mensch und sein Auftrag. War es, alles auf diesem Planeten in dem Ebenbild Gottes zu regieren, die Schöpfung so zu regieren, dass der ganze Planet ein wunderbares Paradies wird. Das ist der Auftrag von uns Menschen. Gott möchte mit uns hier in dieser Partnerschaft, er hat den Menschen geschaffen, um in seinem Bild, in seinem Willen, auf seine Art, in seinem Wesen, ihn zu repräsentieren und die Schöpfung zu Eden zu machen. Und in diesem Garten Eden überschneiden sich diese beiden Welten. Und ich glaube hier, deswegen sind Adam und Eva, waren immer wieder im Garten Eden. Und von dort haben sie ihren Auftrag ausgeführt. Lass uns mal den Psalm 8 anschauen. Da heißt es im Vers 5, was ist schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er? Und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. In der Luther-Übersetzung steht hier im Vers 6, du hast ihn weniger niedrig gemacht als Gott. Ja, was jetzt, Gott oder Engel? Ihr merkt schon, mit unseren Übersetzungen kommen wir manchmal nicht weiter. Deswegen lasst uns in Bible Hub reinstehen. Was steht hier? Hier steht, for all you have made lower, a little lower than the angels, ist hier auch mit angels übersetzt, aber im Urtext steht Elohim. Gott hat den Menschen etwas geringer gemacht als diese Elohim, diese geistlichen Wesen. Aber dann hat er den Menschen, er hat ihn geformt aus Erde, aus Dreck eigentlich. Adam, Erde. Aber dann hat er ihn gekrönt mit Ehre. Und hat ihm alles unter seine Füße gegeben. Die Schöpfung war nicht perfekt, aber Eden war perfekt. Und hast du dir schon mal überlegt, warum Eva nicht überrascht war, dass plötzlich eine Schlange mit ihr spricht? Ich glaube nicht, dass es wirklich das Tier einer Schlange war, sondern es steht hier symbolisch und ich kann jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber steht für einen Elohim, der gegen Gott rebelliert hat. Da kommen wir die anderen Male noch drauf. Aber anscheinend hatte er immer wieder Kontakt mit Adam und Eva. Anscheinend waren sie in diesem Garten Eden und waren da zusammen abgehangen und haben über ihre nächsten Pläne gesprochen und mit Gott Gemeinschaft gehabt im Garten Eden. Das heißt, die Präsenz Gottes, des Schöpfers, war im Garten Eden. Er war da. Und Adam und Eva und die anderen Elohim lebten in dieser Präsenz Gottes. Und von dort aus haben sie im Willen Gottes über die Schöpfung agiert. Wir als über die irdische Schöpfung und diese anderen Elohim über diesen geistlichen Bereich. Bis der Sündenfall kam. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Deswegen der Wille Gottes, wie im Himmel, so auf Erden. Dieses Weltbild, wenn du dich da hineinversetzen kannst und mit dieser Perspektive der vom Heiligen Geist inspirierten Autoren die Bibel beginnst zu lesen und all die Konsequenzen, die sie daraus ergeben, plötzlich machen Dinge Sinn und kommen zusammen, das Bild wird klarer. Eine richtig abgefahrene Story, die findet ihr im 1. Könige 22. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, darauf einzugehen, deswegen mach die Notizen, schreib es dir auf. Ich schicke auch den Live-Group-Leitern, schicke ich das Skript rum, dass ihr es in den Live-Groups nochmal vertiefen könnt oder dann in 2 Wochen in dem Deep Talk Tiefe tauchen Gespräch. Aber lest mal zu Hause 1. Könige 22. Schreib es dir auf, 1. Könige 22. Eine faszinierende Geschichte habe ich noch nie vorher gelesen, zumindest nicht verstanden, als ich drüber gelesen habe. Und plötzlich, wenn du diese Geschichte liest, mit diesem Mindset, eröffnet sich eine Welt. Und du siehst in dieser Story, wie im Natürlichen etwas passiert, und zwar König Ahab hat die Idee, in den Krieg zu ziehen, um Ramoth-Gilead, eine Stadt hoch im Norden, die mal zu Juda gehört hat, einzunehmen von den Syrern. Und er zieht in den Krieg, er befragt seine Propheten, die ihm alle sagen, ja, go for it, mach sie platt. Und dann fragen sie noch den anderen Propheten Jahwes, Micha, weil der andere König Jehoschaphat sagt, hey, gibt es nicht noch einen Propheten von Jahwe, den wir auch fragen können, ob das eine gute Idee ist? Und er sagt, ja, okay, der ist, taugt zwar nichts, aber bring ihn her. Und dann spricht der Prophet Micha dem König, was er gesehen hat im Himmel. Diese Versammlung, die da stattgefunden hat. Faszinierend. Lest sie euch durch. Auch wenn es danach ein bisschen euer Hirn sprengt. Kann gut sein. Aber es ist so faszinierend. Lest es mal. Und dann passiert im Natürlichen, er zieht in die Schlacht und er stirbt. Und es passiert der Wille Gottes. Hochinteressant. An dieser Stelle möchte ich Schluss machen für heute und dich mit all den Fragen, die dich vielleicht beschäftigen, jetzt mal allein lassen. Aber was ich dir mitgeben möchte als Einführung in diese ganze Serie der nächsten Wochen, ist, lies die Bibel mit dem Mindset, mit dem Weltbild eines vom Heiligen Geist inspirierten antiken biblischen Autors. Ich gehe davon aus, dass dieses Wort, die Bibel, die Schrift Gottes ist, das Wort Gottes ist. Vom Heiligen Geist inspiriert jedes Wort und von Menschen aber aufgeschrieben. Das heißt, in dem Weltbild dieser Antike mit den Worten und Bildern, die sie hatten, formuliert. Aber vom Heiligen Geist inspiriert zu 100%. Davon gehe ich aus. Das ist mein Ausgangspunkt für alles, worüber wir sprechen. Dass das die Wahrheit ist. Die Wahrheit des Wortes Gottes. Und lies dieses Wort, diese Bibel, nicht mit dem Mindset, ja gut, da hat halt irgend so ein Poet ein paar komische philosophische Gedanken aufgeschrieben, sondern okay Gott, das ist dein Wort. Was zeigt es mir? Was lehrt es mich? Wie öffnet es mir den Blick für diese geistliche Dimension? Und wenn du es schaffst, wenn ich es schaffe, wenn wir es schaffen, in diesen Standpunkt uns zu versetzen, auch wenn es uns manchmal schwerfällt als aufgeklärte, vernunftartige Menschen, rational denkend, logisch denkend. Und da kommen wir total ans Limit. Sind wir total überfordert, logisch. Aber kling dich mal ein in diese Welt, in dieses Weltbild. Und du wirst merken, wow, plötzlich macht es Sinn und Zusammenhänge ergeben sich und es begeistert dich, es fasziniert dich. An diesem Punkt möchten wir Schluss machen und einen Song singen, wo wir einfach Gott sagen, ja, ich glaube. Ich weiß nicht, wo du in deinem Glauben stehst. Wir stehen an ganz unterschiedlichen Arten sehr wahrscheinlich. Die einen vielleicht so, die anderen irgendwo dazwischen und Gott, keine Ahnung, ob die Bibel überhaupt ein Wort ist und was heißt denn das alles und so. Aber lass dich doch für einen Moment drauf ein und sag, okay Gott, wenn es dich gibt, wenn diese geistliche Welt real ist, auch wenn ich es nicht verstehe, ich glaube, dass es sehr, sehr relevant ist für mein Leben. Dass vieles, was ich erlebe, was wir in dieser Welt erleben, damit zu tun hat. Und es hat es. Es hat es, so wie Mathematik. Alles basiert auf Mathematik. Es hängt zusammen. Und ich wünsche mir für dich und auch für mich, dass unser Horizont, unsere Sicht klarer wird von einem ganz grob verschwommenen Mosaik hin zu einer mehr und mehr klar werdenden Sicht. Ich weiß, es wird nie aufhören. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Auch meine Erkenntnis ist Stückwerk, ist nicht absolut. Auch die Statements, die ich rausgehaut habe, die kann ich euch gar nicht in der Zeit im Einzelnen wirklich so nachlegen. Aber wenn ihr euch das interessiert, dann kommt zu diesem Bible Talk, dann können wir da tiefer tauchen. Aber geh deinen eigenen Weg mit Gott in diesem Bereich. Und ich möchte beten, dass Gott dich an die Hand nimmt und nicht überfordert, vielleicht ein bisschen herausfordert, vielleicht sehr herausfordert, aber Gott weiß schon, wie viel er dir anvertrauen kann. Okay? Einer findet's gut. Jesus, ich danke dir für dein Wort, dass es Leben ist und von deinem Heiligen Geist eingehaucht. Und ich bete in diesen Tagen und Wochen, dass du redest, selbst durch dein Wort und es uns aufschließt, unsere Augen öffnest, dass wir beginnen zu sehen, diese unsichtbare Dimension. Und nicht damit wir mächtig werden und Unmögliches tun können, sondern damit du uns gebrauchen kannst, damit dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden.